Hallo Simon.
Heidi, was siehst du?
Du hast gerade schon das Stichwort gegeben, da ist niemand.
Ja.
Könntest du das auch für dich sagen oder von dir oder überhaupt?
Also ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn es jemand sagt, und ich kenne ja auch das Absolute, so das ist mir sehr vertraut, das ist so immer mit mir und so im Absoluten, in der Stille, im Nichts, ist ja letztendlich nichts, also keine Persönlichkeit, deswegen kann ich das sagen so, und wenn ich das sage, dann kann ich das auch empfinden und fühlen. Aber ich weiß auch, dass da jemand ist.
Wie würdest du den beschreiben oder was ist da? Ich meine, das sind Wahrnehmungen, du nimmst deinen Körper wahr, du hast Gefühle, du hast Gedanken.
Ja.
Wenn die einfach immer fließen, losgelassen werden, einfach da sind, ohne dass sie auf jemand bezogen werden, dann kann man doch eigentlich sagen, da ist keiner.
Ja, da hast du recht. Aber gleichzeitig ist da immer noch ein Ego, also solange der physische Körper da ist, solange wir uns hier in einer dreidimensionalen Welt bewegen, wird da immer ein Ego da sein. Anders können wir gar nicht koordinieren, denke ich, unseren Körper. Da werden wir völlig hilflos und würden nur, glaube ich, rumliegen. Also vielleicht macht jemand wirklich die Erfahrung, da ist niemand, aber den beneide ich nicht wirklich. Oder das möchte ich nicht wirklich erleben. Also Selbst die Satsang-Lehrer, die sagen, da ist niemand, ich glaube, die machen trotzdem noch die Entscheidung, die Erfahrung, da ist jemand, aber die sind halt gerade fokussiert auf diese da ist niemand Erfahrung, weißt du, auf dieses absolute, non-duale, aber wenn, lass ein bisschen Zeit vergehen, ein paar Jahre oder so, dann werden die auch wieder, denke ich, dazu zurückkommen, dass da jemand ist, so nach der Erleuchtung ist vor der Erleuchtung.
Das ist natürlich jetzt alles mit Worten ausgedrückt und Worte können auch leicht falsch verstanden werden oder missverstanden werden, weil jeder definiert den Sinn der Worte anders. Ne?
Ja.
Also wenn du Ego sagst, Ego ist immer die Anhaftung, meiner Meinung nach, die Anhaftung an Inhalte und ist immer ein Beziehen auf eine Person, die es aber in Wirklichkeit nicht gibt oder die dadurch nur entsteht oder so aussieht, als wäre sie real, eben dass man das macht durch die Identifikation.
Ja, das stimmt, da hast du auch vollkommen recht. Das ist auch so meine Erfahrung. Und mit dem Erwachen taucht man auch so vollständig in dieses Bewusstsein ein, was das du gerade beschrieben hast. Aber das Schöne daran ist, dass sich das überhaupt nicht widerspricht, das, was ich gerade gesagt habe und das, was du gesagt hast, dass das parallel existieren und funktionieren kann. Das ist die Freiheit.
Ist dir spirituelle Arroganz ein Begriff? Also hast du den schon mal gehört und dir schon mal Gedanken dazu gemacht oder ganz spontan?
Ich habe das schon gehört und glaube ich auch schon erlebt an mir selbst, ja.
Was würdest du darunter verstehen?
Ich habe mal ein Interview mit Ken Wilber gesehen und da hat er gesagt, es ist sehr schwer, erleuchtet zu sein, eine Erleuchtungserfahrung zu machen und nicht abzuheben, weißt du, trotzdem in der Demut zu bleiben, demütig zu sein. Weil wenn ich die Erfahrung mache, ich bin Gott, so ich bin alles, so ich bin grenzenlos, kannst du dir, glaube ich, schon vorstellen, wenn ich jetzt die drei Sätze gesagt habe, das kann dann auch in Richtungen verlaufen, die nicht förderlich sind für das Zwischenmenschliche, für das persönliche Miteinander. Also da ist einfach die Erfahrung und wie ich die dann in mein Leben integriere, steht noch nicht fest. Also so eine Erleuchtungserfahrung, so eine Erwachenserfahrung, die steht da einfach, also die findet statt. Aber es bedeutet nicht, dass ich dann gleichzeitig die Demut damit kommt. Und das sieht man ja auch an den vielen Gurus, die dann ihren Status missbrauchen. Also von denen, bei vielen fühlt man das ja und spürt man das, denke ich, dass von denen eine Größe ausgeht und eine Klarheit und dass sich irgendwas in deren Bewusstsein verändert hat. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass die dann irgendwie reine Westen sind. Abdi Asadi, also es ein anderer spiritueller Autor, der hat mal gesagt, du kannst erleuchtet sein und ein riesen Arschloch. Und ich persönlich habe die Erfahrung auch gemacht, dass so, für mich hat sich das angefühlt wie in, über den Dingen stehen. Also was Besseres zu sein, weißt du, die anderen Menschen sind dann in ihren Egos, in ihren persönlichen Geschichten und nehmen sich einfach als klein wahr, als getrennt, identifizieren sich mit sich selbst. Und damit gehen eine Menge Ängste einher, viele Unsicherheiten und auch viele Sehnsüchte und viel Wollen und viel Verlangen. Man, das ganze Leben ist ein Aufeinander von einer Abhandlung von Dinge wollen, sich verwirklichen wollen und du bist da einfach, schaust da hinab so aus deiner Perspektive als Erleuchteter und denkst dir, was wollen die alle? Was suchen die alle? Es ist doch alle hier. So blöd kann man doch nicht sein irgendwie, ihr müsst es doch sehen. Weißt du? Ist doch so offensichtlich, ist doch jetzt hier. Wonach sucht ihr? Und ich hatte das früher auch, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich glaube jeder, der die Erfahrung macht.
Ja, und ist das dann von alleine weggefahren, oder?
Es tritt auch heute noch so von Zeit zu Zeit auf, also da muss ich echt wachsam sein und wenn es passiert, dann gehe ich so in mein Herz und dann löst sich das auf, so im Herzen, denke ich.
Also praktisch den anderen Menschen dienen, in welcher Weise auch immer, passiert nicht von alleine und nicht für jeden.
Der eine Erwachenserfahrung macht.
Ja.
Ich denke schon, das passiert von alleine. Also für mich, es fühlt sich das auch nicht so an, als ob ich da, als ob da jetzt ein Tun oder ein Handeln nötig wäre, um ins Herz zu gehen, sondern dieses Fallen ins spirituelle Herz, das geschieht von alleine. Aber man muss vielleicht dem Erwachen oder dem Leben vor allem eine gewisse Zeit geben, damit das Herz sich öffnen kann. Also ich treffe auch oft Leute, die, also manchmal Leute, die eine Erleuchtungserfahrung gemacht haben und dann gleich denken, sie müssen Satsang geben und, weißt du, andere darauf hinweisen und die Welt retten oder was weiß ich. Aber oft bedarf es dann noch ein paar Jahre bis... Also in meinem Fall war es so, ich spreche jetzt von mir, da hat es einfach ein paar Jahre, 8 Jahre oder so gedauert, bis das dann wirklich im Herz auch ankommt. Aber das mag für andere auch wieder unterschiedlich sein. Vielleicht sind andere, die sind schon im Herz, weißt du, und aus dem Herz heraus geschieht die Öffnung für das göttliche Bewusstsein, für die Einheit. Also da gibt es keine Regeln, keine festen Wege, glaube ich, keine Prinzipien. Das Leben offenbart sich so in jedem Bewusstseinspunkt, in jeder Persönlichkeit individuell. Und wie war deine Frage eigentlich nochmal?
Ja, ob das Dienen von alleine passiert, ne? Aber das hast du ja gesagt, dass es unterschiedlich ist, ne, bei den Menschen.
Ich glaube schon, also letztendlich glaube ich auch, dass wir alle hier sind, um zu dienen, weißt du? Also einfach im Miteinander, im Zusammensein ist es das Einzige, was wirklich für mich so ein authentisches Geschehen des Augenblicks darstellt, das Dienen. Mhm. Ja. Alles andere ist das Ego und die Befriedigung von Ego-Tendenzen und die machen letztendlich nur temporär glücklich. Ja. Und reproduzieren wieder Ego, denke ich. Immer wenn ich Ego-Tendenzen nachgehe, dann reproduziere ich Ego und das ist so eine Endlosschleife. Und nur dienen ist so wirklich ein Auslöschen, so eine Aufhebung, so ein Eingehen ins Göttliche. Und produziert kein Karma.
Es ist ja auch so, dass bestimmte Menschen haben, ich sag jetzt mal, Meisterqualitäten. Das heißt, denen ist irgendwie die Fähigkeit gegeben, dass sie in gewisser Weise ansteckend wirken auf andere Menschen. Ja. Und bei anderen, für die ist das irgendwie, geht das einfach nicht an. Also die sind einfach nur für sich und bleiben für sich und sind glücklich damit, ne? Und haben gar nicht den Impuls, das mitzuteilen, damit rauszugehen, das zu zeigen oder nur, ja, nur wenn sie ganz viel Offenheit spüren, aber ja. Du gibst ja Satsang und in Satsang kommen jetzt ganz unterschiedliche Leute mit ihren Anliegen. Es können ja jetzt intellektuelle Fragen sein, es können aber auch tiefere Gefühle sein oder es kann mit einer intellektuellen Frage anfangen und dann kann dazu ein Gefühl kommen. Ist bei dir immer sofort da, was die richtige Reaktion für dich ist?
Also, wenn so eine Frage kommt, wenn jemand auf mich zugeht und eine Frage stellt, dann gehe ich meistens tief in mich rein, auch wenn du mir jetzt Fragen stellst, so an den Punkt der größtmöglichen Freiheit, des größtmöglichen Loslassens. Der größtmöglichen Berührung mit dem Sein und schau, was da entsteht, einfach erblüht. Das mag manchmal eine Antwort sein, manchmal eine Geste, eine Umarmung, manchmal einfach nur Stille, manchmal gar nichts. Und das lasse ich dann so mich einfach ausagieren, diesen Körper. Und so findet es bei mir statt. Und es mag manchmal, wenn es eine Frage ist, mag die Antwort scheinbar manchmal überhaupt nichts mit der Frage zu tun haben. Das ist auch meine Erfahrung. Wenn ich das Gefühl habe, da kommt etwas, da entsteht etwas, was so auf intellektueller Ebene scheinbar nichts mit der Frage zu tun hat, aber ich glaube, es ist immer das Richtige. Wenn es nicht aus dem Verstand kommt, sondern aus dieser Ebene, die ich gerade beschrieben habe.
Hast du auch schon erlebt,
dass... Das ist aber für mich auch nur... Das ist so... wie ich die letzten Jahre mit mir selbst umgegangen bin, weißt du? Für mich war die letzten Jahre auch so eine Vertiefung, ein Kennenlernen meiner Gefühle, meiner Persönlichkeit und man steht dann immer automatisch, das Leben führt einen automatisch immer vor. An Punkte, wo man einfach Fragen hat, wo man nicht weiter weiß. Und das war auch für mich persönlich der beste Weg, diesen Geschehnissen zu begegnen. Ich glaube, man kann es ganz pauschal so nennen, auf die innere Stimme zu hören. Und das hat bei mir den Effekt gehabt, dass ich so ganz selten oder fast nie auf jemand anders zugehen muss. Also ich habe keine Lehrer gesucht, keine spirituellen Lehrer, keine Psychotherapeuten oder Heiler, sondern die Antworten kamen immer so aus mir selbst heraus. Und ich habe jetzt im Laufe der Jahre erfahren, dass ich diesen Antworten, diesen Impulsen, die ich oft auch nur so als Energie wahrnehme und die sich dann, die Energie sich so in Sätze oder formieren, die für den Verstand wahrnehmbar sind, dass ich denen absolut vertrauen kann. Das war so ein Kennenlernen oder ein Anfreundungsprozess mit meiner Intuition und ich habe jetzt schon so viele Jahre Erfahrung, dass für mich der Punkt kam, dass ich gemerkt habe, auch anderen Menschen so teilhaben lassen zu können an dieser Intuition, die da am Arbeiten ist oder auf die einfach zu meinem Dienst da ist, auf die zugegriffen werden möchte. Und letztendlich ist es für jeden, glaube ich, der Weg wieder zurück zu dieser Intuition, zu dieser unglaublichen, immensen inneren Weisheit. Und jede Antwort, die ich gebe oder geben kann, ist auch nur ein Verweisen. Also wenn sich die für jemanden wahr anfühlt oder richtig in dem Moment, dann ist es ein Zeichen, dass es irgendwie in Resonanz ist mit der eigenen inneren Wahrheit.
Hast du schon mal erlebt, in deinen Satsangs, dass Menschen da waren oder jemand da war, der sich vielleicht geöffnet hat, vielleicht eine Frage hatte, aber wo so massive Gefühle da waren oder vielleicht sogar Traumata, also dass wirklich der Mensch massiv was erlebt hat, was ihn beeinflusst, wo du dann das Gefühl hattest, nein, das ist hier nicht der richtige Platz, da reinzugehen.
Das hatte ich bisher noch nicht, nein. Also ich habe durch meine Satsangs, da ich Satsangs noch nicht so lange gebe, nur zwei Handvoll von Leuten kennengelernt und Satsang ist für mich immer der richtige Platz für jeden, um da zu sein. Also ich schicke da niemanden nach Hause, denke ich. Sei denn, er stört den Satsang wirklich willentlich. Aber ich denke, zusätzlich zum Satsang kann man dann auf Therapeuten oder Therapieformen verweisen, aber das kann sich, denke ich, auch wunderbar ergänzen. Ja.
Aber das muss immer spontan entstehen, dass du das Gefühl hast.
Ja, ich folgte absolut meinem Gefühl. Also ich kann immer ein bisschen weiter ausholen. Ich bin selbst in meinem Leben durch viele Traumata gegangen. So über Jahre. Das hat mit 18 angefangen, da war ich bei einer Heilerin und die hat zu mir gesagt, Simon, du bist überhaupt nicht in deinem Körper, weißt du, du bist so ein Geistwesen und schwebst praktisch über deinem Körper und hast überhaupt keinen Zugang zu deinem Körper, bist nicht inkarniert. Und das war bei mir so eine, also wie mein Leben so die ersten 20 Jahre abgelaufen ist, war unglaublich, war interessant für mich, weil ich auf die Welt gekommen bin mit einem absolut erweiterten Bewusstsein. Ich war mal bei einem Schamanen, der so mit Chakren arbeitet, und der hat dann meine Chakren so angeschaut und hat gemeint, Simon, ich habe noch nie einen Mann mit so einem offenen Kronenchakra wie dich gesehen. Und Kronenchakra steht ja auch so für Gottesbewusstsein, für Erleuchtung. Und aber gleichzeitig, trotz dieses enorm erweiterten Bewusstseins, war ich auch größtmöglich traumatisiert, was so auch mit meiner Familiengeschichte zusammenhängt, auf die ich jetzt gar nicht so explizit drauf eingehen möchte. Aber in der Kindheit wurde einfach diese Abneigung, diese Abwendung mir selbst gegenüber gesät. Und ich weiß, das ist für viele Menschen so. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich die nächsten Jahre dann damit verbracht habe, mich mit diesen Traumata auseinanderzusetzen, die anzugucken. Und das war ein Prozess, in dem ich wieder in diesen Körper zurückgekommen bin und gelernt habe zu fühlen. Und deswegen ist es für mich, wenn jemand zu mir kommt und auch in so einer Situation ist, weißt, und Aspekte, Persönlichkeitsaspekte von sich selbst abgespalten hat, sich nicht erlaubt zu fühlen, sich nicht erlaubt da zu sein, dass ich mir durchaus zutraue, mit so einer Situation umzugehen. Einfach für denjenigen da zu sein und ihm helfen, hinzuschauen. Aber das kommt für mich immer auf die Situation drauf an, wer da zu mir kommt und auf mein Gefühl, weißt du, auf meine Intuition. glaube, es ist dabei gar nicht so wichtig, mit was für Methoden man arbeitet oder was für Ausbildungen man hat, sondern was für zwei Menschen zusammenkommen, ob das stimmig ist für beide, weißt du, ob die in Resonanz miteinander sind. Irgendwie Irina Tweedy, das ist so eine spirituelle Lehrerin, die recht bekannt war in den 90ern und so. Die hat gesagt, dass es eine karmische Verbindung braucht zwischen zwei Leuten, damit so eine Arbeit getan werden kann. Auch spirituelle Arbeit.
Simon, ich sehe das eigentlich öfters, dass du lieber dich ein bisschen hinlegst oder auf eine Couch irgendwie, als wenn du richtig sitzt. Hat das mit deiner Körpergröße zu tun oder ist das einfach, weil du gerne entspannst? Oder?
Ja, ich bin einfach ein relaxter Typ, glaube ich. Und ich habe jetzt auch nicht so die riesengroße Körperspannung, dass ich so stundenlang aufrecht sitzen kann, wie das manche Leute können. Deswegen lege ich mich dann auch gerne hin. So wie jetzt. Das ist auch lustig, ich war letztens mit einem Freund unterwegs und der meinte, das ist interessant, Simon, ich mache, in meinem Freundeskreis sind außerordentlich viele Leute, die gerne liegend ihre Zeit verbringen, anstatt sitzend. Hat wahrscheinlich auch was mit der Persönlichkeit zu tun.
Ja, man müsste liegend auch gut am Computer arbeiten können. Das würde mir schon Spaß machen auch.
Ja. Man kann so auch wunderbar meditieren. Also man muss nicht unbedingt so aufrecht sitzen wie Zen.
Buddhisten. Was verstehst du in dem Zusammenhang unter Meditieren? Irgendwie die Aufmerksamkeit nach innen lenken oder richten oder
meditieren, das habe ich gestern auch eine Frau im Satz angefragt. Meditieren heißt für mich im Prinzip nicht mit dem Verstand identifiziert sein. Und das bin ich die meiste Zeit nicht. Deswegen ist für mich die meiste Zeit Meditation oder der ganze Tag Meditation, das ganze Leben ist eine Meditation. Unabhängig von dem, was ich gerade tue.
Und wo ist die Grenze jetzt zwischen Entspannen und Wegdösen, Einschlafen? Ist die
bei mir?
Fließen.
ist schon fließen. Es passiert öfter, dass ich auch eindöse, ja. Aber das ist wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, dass ich gerade recht viel Zeit habe. Aber ich finde das Thema interessant, auch mit Meditation, was das für den Einzelnen ist und was das für mich ist. Weil ich denke, für viele ist Meditation doch noch so eine Praxis. Wo sie sich täglich in einem bestimmten Zeitraum einfach Zeit nehmen und dann praktizieren, ihren Verstand, ihren Körper zu beobachten. Und das, denke ich, soll es auch sein. Und es ist wunderbar, so eine Praxis zu haben. Aber mit der Zeit erkennt man einfach, dass Meditation, dass ich das bin, weißt du? Dass da keine Trennung ist zwischen Praxis und Alltag, zwischen Sitzen und Laufen, zwischen auf dem Kissen sitzen und kochen, dass im Prinzip alles Meditation ist und das ist Erwachen, das Erleuchten und so.
Wie ist das mit Erwartungen? Erwartungen sind immer hinderlich, ne, oder?
Erwartungen, denke ich schon, ja. Erwartungen sind hinderlich. Ja, aber sie dürfen auch da sein, um beobachtet zu werden. Erwartungen projizieren natürlich immer eine Gedanke, also holen uns immer in die Zukunft, im Geist, im Verstand. Und das ist dann natürlich keine Meditation mehr.
Ja, aber die entstehen irgendwie automatisch, ne? Also wenn ich mich hinsetze und ich weiß, ja, jetzt richte ich die Aufmerksamkeit nach hinten und normalerweise fühle ich mich dann besser. Hm. Und dann ist natürlich irgendwie dann auch die Erwartung da, jetzt mache ich das, jetzt sollte ich mich dann auch besser fühlen.
Ja. Aber das ist ja dann keine Meditation mehr, so wie ich die verstehe. Meditation ist einfach mich hinsetzen und das anschauen, was da ist. Und auch wenn ich mich dann schlechter fühle. Das passiert sogar sehr häufig, denke ich, dass ich eine Zeit lang meditiere, ein paar Wochen, Monate, und dass dann einfach Gefühle auftreten, die sich alles andere als gut anfühlen, weißt du, die einfach hervorkommen, auch bei Körperarbeit. Und viele, die Monate und Jahre meditieren, die machen dann auch sogenannte Kundalini-Erfahrungen, das war bei mir auch der Fall. Und die können alles andere als angenehm sein. Also Meditation ist eher sowas, in einem Raum einzutauchen, in dem alles okay ist, was auftritt. Und wenn ich diesen Raum erstmal betreten habe, dann wird er immer größer und größer. Der weitet sich aus. So um die Persönlichkeit herum, die man vielleicht zuvor als klein wahrnimmt, als begrenzt. Aber je mehr ich diesen Raum so in mir erforsche, desto mehr weitet er sich aus. Bis ich irgendwann erkenne, das sind keine Grenzen mehr. Und da waren noch nie Grenzen.
Da ist Platz für alles.
Ja.
Alle Empfindungen, alles, was auftaucht.
Ja.
Ist es schon spirituell, wenn man glücklich sein will?
Nein. Das war nur Spaß. Also klar, ich kenne es auch, weißt du, ich finde es ja auch irgendwie nicht cool, wenn ich Zahnschmerzen habe, wie ich es die letzten paar Tage hatte. Oder wenn ich unglücklich bin, wenn da Kummer wegen was auch immer ist. Und davor kann sich, glaube ich, niemand wehren oder dessen entgegen niemand, der ein Leben führt. Keiner leuchtet da. Aber es ist auch ein Zeichen von Demut für mich, das dann annehmen zu können. Selbst in dieses Nicht-Glücklich-Sein. Selbst das anzunehmen als Ausdruck des Lebens. Und das Leben hat nun mal beide Seiten, so immer. Die Polarität, der kann niemand entgehen. Und wenn wir da wirklich Ja sagen, Augenblick für Augenblick, zu allem wahrsagen, was entsteht, das ist für mich so gelebte Demut. Und Demut, die für mich nicht gelebt wird, die nur im Kopf geschieht, das ist keine Demut, das ist nur ein Konzept. Und so gesehen ist ein Wollen, etwas zu wollen, um auf deine Frage nochmal einzugehen, ist für mich kein Ausdruck von authentischem Sein.
Ja. Dieses Ja-Sagen passiert ja auch, ne? Und dann ist es im Grunde Gnade, wenn es passiert.
Ja. und auch zu sehen, dass es nichts anderes gibt, dass man nichts anderes tun kann, in Anführungsstrichen tun, als Ja zu sagen. Alles andere ist eine Flucht vor dir selbst, vor der Realität, vom Leben.
Wobei es im Äußeren auch mal ein Nein geben kann. Ne? Das heißt ja, Liebe kann auch Nein sagen. Also wenn...
Ja. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wobei es auch das gleiche Thema ist. So ein Nein, zum Beispiel dem anderen gegenüber, meinst du jetzt?
Ja, oder Zustände, Umstände oder... Ich merke, ich mache eine Arbeit und ich werde unter Druck gesetzt oder jemand will mich ausbeuten oder so. Und dann kann ich schon sagen, nein, das ist nicht mit mir, das mache ich nicht mit.
Ja, da hast du vollkommen recht. Und ich würde sagen, ein Nein in so einer Situation ist ja auch immer ein Ja zu mir selbst. Also wenn ich das Gefühl habe, etwas läuft zu mir selbst entgegen, also widerstrebt mir, etwas schadet mir, und wenn ich dem gegenüber ein Ja äußere, dann ist das immer ein Ja zu mir selbst.
Ja zu dem Nein, was du fühlst dann, ne, in dem Moment.
Genau, und das ist ja ein Zeichen für Mut, ein Zeichen von Mut auch, ein Zeichen von persönlicher Größe, das dann sich auch äußern zu trauen, und das fehlt, glaube ich, vielen Menschen auf dieser Welt, einfach der Mut, Ja zu sich selbst zu sagen, sonst würden wir nicht in so einer Welt leben.
Ja, was meine ich auch. Andererseits, manche Leute sagen, es braucht immer die Polarität, ne? Also es muss immer auch Schatten geben, sonst wird das Licht zu sehr blenden. Oder wird nicht mehr als Licht wahrgenommen.
Ja. Ja, klar. Ich meine, Polarität, ich glaube, dieses Universum, diese manifeste Welt, die entsteht ja aus Polarität heraus, allein schon die Polarität Mann, Frau, ohne die könnte ja nichts entstehen. Und deswegen ist es die Ursache, dass sowas entstehen darf, was wir gerade hier erfahren. Ja. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass es sowas wie Krieg geben muss, weißt du? Polarität kann für mich auch vollkommen, völlig gewaltfrei stattfinden. Weil wir haben gestern hier ein Interview geführt mit jemandem, der sagte, sowas wie Krieg und Gewalt muss es geben, und das ist für mich überhaupt nicht der Fall, weißt du, das ist auch nur ein Konzept, eine Projektion. Es kann auch ein harmonisches Miteinander in der Polarität geben, in meinen Augen. Aber letztendlich ist es, ja doch, so möchte ich das sagen.
Ja, es kann Auseinandersetzungen geben, aber die kann man auch ganz anders austragen als kriegerisch, ne?
Ja, klar. Wäre ja schade, wenn es nicht so wäre. Ja. Das wäre ja furchtbar.
Existenzängste kennst du nicht, jetzt in Bezug auf den Körper und den körperlichen Bedürfnisse, also dass du nichts mehr zu essen haben könntest oder zu wenig Geld für die Wohnung oder...
Ich kenne alle möglichen Ängste. Und ich lasse die auch da sein. Klar kenne ich die. Es wäre für mich eine Flucht, wenn ich die nicht zulassen würde.
Ja. Und zulassen, einfach weder forcieren noch unterdrücken, sondern einfach da sein lassen, Raum geben, Aufmerksamkeit.
Ja.
Mit oder ohne Geschichte, egal, oder hast du da Prioritäten.
Das ist eine lustige Frage. Also, ich erkenne das, ich sehe das, wenn die Ängste entstehen und kommen, aber bei mir gibt es kein Festhalten mehr, weißt du? Die entstehen, ich kenne die alle und das ist nur allzu menschlich, dass die entstehen. Aber die vergehen auch meistens wieder genauso schnell, wie sie gekommen sind. Und deswegen entstehen da kaum mehr Geschichten.
Und wenn Geschichten da sind, glaubst du denen nicht, oder?
Nee, überhaupt nicht. Da ist niemand, der den glauben könnte. Ja.
Wir waren eben schon mal bei den Meisterqualitäten, in Anführungsstrichen, also der Fähigkeit eines Menschen, auf andere Menschen hilfreich oder ansteckend oder wie immer zu wirken. Ja. Spürst du die bei dir?
Spüre ich die bei mir? Also ich spüre, dass ich mit Menschen umgehen kann, dass ich mit den verschiedensten Menschen umgehen kann und mich auf die einlassen kann, egal ob Mann, Frau oder Kind. Also das ist ja auch eine Qualität, ich denke, die, mit der man geboren wird, die man sich nicht aneignen kann in Form von Seminaren. Und ich spüre schon so etwas, sonst würde ich, glaube ich, nicht hier sitzen jetzt und auf Menschen zugehen.
Deine Art zu sitzen, ja.
Ja, stimmt. Hier liegen.
Wie ist das im täglichen Leben, wenn du einkaufen gehst, im Supermarkt? Wie erlebst du da die Menschen? Siehst du die auch leer an?
Ob ich die als leer empfinde oder
ja,
ob ich die mit leeren Augen ansehe?
Nee, eigentlich war jetzt die Frage, ob du siehst, das sind einfach nur Energien oder Formen oder was? Oder siehst du da Persönlichkeiten oder...
Beides, also ich sehe die als mich selbst an, weißt du, und im Grunde unseres Wesens sind wir alle eins. Und so begegne ich auch meinen Mitmenschen so, im Herzen, mit Mitgefühl. Das passiert ganz automatisch, aber gleichzeitig sehe ich da auch Persönlichkeiten und Ängste und Egos, einfach was sich mir zeigt, und ich habe mittlerweile ein sehr geschultes Auge für einfach für Personen und auch für Gefühle, so gefühlsmäßige Tendenzen, und die zeigen sich mir doch sehr deutlich. Und das war auch habe ich auch ein paar Jahre gebraucht, um zu lernen, damit umzugehen, einfach mit dieser Feinfühligkeit. Aber es ist auch ein großes Geschenk, weil ich... Das ja auch eine Klarheit ist, eine Klarheit im Blick. Also ich nehme das so wahr, da ist keine Trennung mehr da zwischen mir, dem Augenblick und dem Wahrgenommenen, weißt du? Das ist eins. Und so gesehen spüre ich und sehe ich auch gleich, wo Resonanz da ist, wen ich interessant finde und wo eine schöne Begegnung stattfinden kann, eine authentische Begegnung.
Und was du bei den Menschen siehst, darf alles da sein. Also du hast da, du urteilst da nicht drüber, oder taucht auch nicht so der Gedanke auf, die könnten aber jetzt, oder der könnte jetzt anders sein.
Dass der könnte mal ins Herzen kommen.
Ja, worum muss der jetzt gerade so griesgrämig mich anschauen?
Ja. Früher war das schon ein Urteil, aber je länger ich lebe, je länger ich hier bin, desto kleiner wird das Ego und desto mehr darf zugelassen werden in mir selbst und damit auch in anderen. Das ist ja auch immer, wie ich mit mir selbst umgehe, bestimmt ja auch immer, wie ich mit anderen umgehe und mit dem Leben umgehe. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt in diesem Leben, wo ich mit mir selbst so in größtmöglicher Freiheit und Zulassen umgehe und das dann natürlich auch ganz natürlich, ganz automatisch anderen gegenüber stattfindet.
Kennst du Ungeduld?
Ja, klar.
Zum Beispiel, was für eine Situation?
Eine Situation, wo ich was erwarte. Was nicht da ist.
Ich meinte jetzt auch so im praktischen Leben, zum Beispiel so. An der Kasse, im Supermarkt, wenn so viele Leute vor einem sind. Oder?
Ja, aber das ist dann für mich auch immer ein Anlass, nach innen zu gehen, zu üben.
Wie machst du das in der Situation? Wahrscheinlich nicht die Augen zu, oder?
Nicht. Das ist meistens ein automatischer Prozess. Also in dem Moment, in dem das erkannt wird von mir, findet auch schon die Entspannung statt. Das ist nicht, dass ich da eine Technik habe, so, sondern Entspannung geschieht meistens automatisch in der Realisation so. Also ich bin mittlerweile schon so entspannt, das siehst du ja, wie das ist meistens von selbst geschieht. Ja.
Wie ist das, wenn du zum Beispiel mit behinderten Kindern arbeitest, was du ja ab und zu machst? Oder auch regelmäßig, ich weiß es nicht. Ja, da bist du ja in der Situation, da ist der äußere Rahmen vorgegeben.
Nicht wirklich, den bestimme ich.
Den bestimmst du.
Das ist so Freizeitgestaltung.
Ach so, wenn du die im Liegen machen willst, dann machst du die im Liegen.
Können wir auch machen, wenn es sich ergibt. So, ich schaue immer mit den Kindern, was sich so ergibt, aber Das war natürlich auch vor allem mit behinderten Kindern so, die natürlich sowas wie Grenzen oft nicht kennen, weißt du? Das waren schon oft Situationen, die mich sehr gefordert haben und enorm so an diese Grenzen, diese Entspannung und diese Gelassenheit, die du gerade angesprochen hast, gebracht haben.
Und wodurch fordern die?
Ich weiß nicht, die sind einfach so, wie sie sind, weißt du, und dadurch, allein dadurch schon herausfordernd so für das, was ich bin. Ich bin so auch recht harmoniebedürftig von meinem Wesen. Ich bin gern in Stille. Ich rede gern nicht so viel. Und habe eine Zeit lang einen Jungen betreut, der unglaublich viel geredet hat. Und es war für mich auch ein Anlass, so mich zu prüfen, weißt du, diese Qualitäten, von denen ich spreche, da konnte ich sehen, ist es nur eine Geschichte, ist es nur Schall und Rauch irgendwie? Oder verkörpere ich das wirklich?
Das war wie ein Test dann.
Ja.
Ja, und hat er dich genervt mit dem Reden, oder?
Schon, aber zeitweise, aber dann war auch wieder annehmend, wie das Leben halt so ist. Also für mich jetzt.
Und da war immer Raum für alles.
Ja, es war einfach eine Erfahrung so. Ich habe mich da selbst erfahren. Einfach im Miteinander, im Leben. Und das ist das Leben ja einfach ein Raum, wo wir uns selbst erfahren dürfen.
Man hört ja öfters den Begriff Kundalini-Erfahrung, also dass da Energie hochsteigt im Körper. Oder ich weiß nicht, ob es im Körper oder ob in anderen Körpern, ich kenne mich nicht damit so aus. Was verstehst du darunter?
Also dieser Kundalini-Erfahrung habe ich mich in diesem Leben ganz praktisch genähert. Dadurch, dass ich eine hatte. Ich habe da wenig drüber gelesen, vielleicht ein bisschen was, so Grundwissen. Aber ansonsten habe ich das einfach beobachtet, was da in mir geschehen ist. Und das ist mit 20 relativ von alleine geschehen, einfach, dass ich angefangen habe, mit Reiki zu arbeiten. Und ich habe da einfach gespürt, so dass Energie vom Steißbein, so von der Hüfte anfängt nach oben aufzusteigen und dass ich damit einhergehend auch mein sexuelles Verhalten, so mein Geschlechtstrieb verändert hat, weißt du. Dadurch, dass die Energie angefangen hat, nach oben aufzusteigen. War dann nicht mehr so der Zwang da, die dann wirklich Sexualität im Außen auszuleben oder unbedingt einen Orgasmus haben zu müssen, sondern der Umgang mit der eigenen Sexualität wurde viel gelassener, entspannter.
Und ist das durch irgendwas ausgelöst worden oder passiert das rein zufällig?
Also ich weiß, dass das bei vielen Menschen erst nach ein paar Jahren geschieht, aber ich war damals bei so... Nach ein paar Jahren Praxis, nach ein paar Jahren Meditation oder so. Aber bei mir ging das alles recht schnell. Ich war damals bei so einem Medium, die gechannelt hat und die hat gesagt, hey Simon, fang mal an mit deiner Kundalini zu arbeiten, die wird bei dir ziemlich schnell aufsteigen. Also die wusste, was Kundalini ist und hat selbst mit ihrer gearbeitet, deswegen konnte sie das wahrscheinlich auch sehen oder erkennen bei mir. Und das habe ich dann gemacht und sie hatte recht. Also
ja, was heißt damit gearbeitet? Also einfach die Aufmerksamkeit dahin lenken oder durch bestimmte Yoga-Übungen?
Wie sie das gemacht hat? Also ich weiß...
Wie du es machst oder gemacht hast?
Ich weiß, dass sie so bestimmte Übungen angewendet hat, so... Es gibt ja die unterschiedlichsten Herangehensweisen, wie derjenige oder diejenige mit der Kundalini arbeitet. Manche verwenden Atemübungen so, visualisieren, dass die Energie nach oben steigt. Manche sagen, man sollte das nicht machen, weil das sonst zu einem verfrühten Aufsteigen der Kundalini führt, der dann unangenehm sein kann und auch Dinge hervorbringt, die mit denen man noch nicht umgehen kann oder möchte. Aber bei mir ist es durch eine Einweihung in Reiki einfach von selbst passiert und der Ablauf hinterher war dann auch recht harmonisch. Also es kamen dann zwar auch Ängste und aus den Chakren oder aus dem Energiekörper kamen dann Ängste und Themen hervor, die angeschaut werden wollten. Und die habe ich dann auch angeschaut und im Verlauf dessen integriert in mein Leben. Meine Persönlichkeit wurde ganz, könnte man sagen. Und was ich interessant finde, ist, man kann sich das dann so wie eine Energiesäule vorstellen, die, wenn die Kundalini mal aufgestiegen ist, die sich dann im Körper etabliert hat und die von da an immer da ist. Und wir sprechen viel von Stille hier bei Jetzt TV und in den Interviews. Und für mich ist diese Energiesäule die sich dann etabliert hat, auch der Raum, in dem diese Stille erscheint, so das Eintrittstor für die universelle Stille, für die göttliche Stille, in dem sich die entfalten kann.
Ist das praktisch dann ein Ausdruck der Stille auf energetischer Ebene?
Ja. Genau, das ist auch so eine Vermählung des weiblichen Prinzips, der Shakti, zu dieser Energie, die Kundalini auch ist. Es ist ja eine Energie, die wahrnehmbar ist und die wird mit dem Weiblichen assoziiert in der indischen, im Hinduismus, in der Yoga-Philosophie, vor allem in der tantrischen Philosophie, die sich dann vermählt mit Shiva, dem Bewusstsein. Und das ist so im Prinzip eine Vermählung der Polaritäten im Mikrokosmos oder im individuellen Bewusstsein und spiegelt dann auch die Vermählung der Polaritäten, wie sie auf kosmischer Ebene immer schon existent ist, denke ich. Und im Verlauf dieses Kundalini-Prozesses macht man sich dann auch, wenn man ein Mann ist, denke ich, so weibliche Qualitäten zu eigen. Also man wird sanfter und kriegt Zugang zu seiner Intuition, zu seiner Gefühlswelt, denke ich. Also einfach durch diese Vermählung der Polaritäten und man hört auf, das im Außen zu suchen, weißt du. Ich als Mann würde zum Beispiel Frauen suchen als Liebespartner und wenn ich so eine Kundalini-Erfahrung mache, ist es meistens so, dass ich ihn erkenne, dass diese Suche, diese Sehnsucht nach Liebe, die zuvor nach außen projiziert war, dass die im Innen gefunden werden kann und immer schon da ist.
Das heißt aber nicht, dass die Frauen im Außen nicht mehr interessieren.
Das stimmt durchaus. Also ich gehe auch Liebesbeziehungen ein, Beziehungen zu Frauen. Ja, aber das geschieht wesentlich entspannter, weißt du, weil die Energie konstant, die sexuelle Energie, konsequent transformiert wird. So nehme ich das wahr. Und ich bekomme auch von Freundinnen oder von Frauen Feedback, dass sie es auch total entspannt finden, mit mir einfach Zeit zu verbringen, weißt du, weil da nicht dieses sexuelle Wollen im Untergrund brodelt, weißt du, dieses. Man kann sich dann praktisch so nehme ich das wahr, so bewusst entscheiden, so eine sexuelle Beziehung einzugehen, aber es ist nicht mehr so eine Zwanghaftigkeit da, der ich ausgeliefert zu scheinen bin. Ja.
Und jetzt haben aber deine Yoga-Übungen da auch noch einen Einfluss drauf, oder?
Das ist eine gute Frage, ja. Also für mich arbeitet die Kundalini immer, also ich spüre die immer, meine Wirbelsäule auf- und ablaufen. Und auch wenn ich Yoga mache, wird dieser Energiefluss dadurch stark beeinflusst, ja. Also der ist dann richtig stark hinterher und ich spüre auch diese Kraft und das ist es auch in Satsang, was ich spüre, dass dann diese Kraft so nach außen fließt, weißt du, diese Energie. Und das ist oft im Satsang, fange ich so ganz stark zu atmen an, weißt du, und das geschieht ganz von alleine. Und dem wehre ich mich dann nicht gegenüber und dann spüre ich, dass so diese Energie von mir in den Raum fließt, so aus diesem Körper, der ist der Einschnittspunkt, der fließt in den Raum und geht dann auch auf andere über. Und so diese Kraft, die haben wir auch am Sonntag bei Ho, glaube ich, ziemlich stark alle gespürt. Und wie ich das ist so, diese Kundalini, die reinigt einfach den Körper, die macht den klar auf energetischer Ebene. Und dadurch kann der Körper praktisch so als Kanal auch fungieren für diese Shakti, für diese kosmische Energie einfach. Und die beeinflusst auch andere, oder andere nehmen die energetisch wahr oder nehmen die auf, selbst wenn sie keine energetische Sensibilität haben, weißt du. Wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann ist das für mich immer auch ein energetischer Austausch. Nicht nur einer mit Worten oder ein körperlicher Austausch. Und das geschieht immer und überall, wenn Menschen zusammenkommen, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht.
Ich glaube, es gibt ja Leute, die behaupten, dass jetzt zum Beispiel Fleischgenuss einen Einfluss auf die Kundalini hat. Stimmt das?
Da habe ich keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich bin kein Vegetarier. Ich esse ab und zu Fleisch, weil ich spüre, dass mir das mein Körper, mein System das braucht und dass dem enorm gut tut. Und ich habe einen Freund, der arbeitet mit einem Enneagramm, der macht gerade eine Enneagramm-Ausbildung. Das sind ja diese Persönlichkeitstypen, mit denen viele Satsang-Lehrer arbeiten. Und der hat auch zu mir gesagt, dass so bestimmte Enneagramm-Typen, Fixierungen, dass den Fleischkonsum für die durchaus förderlich ist, für den Energiefluss. Und das nehme ich auch so wahr. Also an manchen Tagen, da fühle ich mich schlapp und ich weiß, jetzt ist es irgendwie, ich spüre, jetzt ist es Zeit, Fleisch zu essen.
Und energetisch spürst du dann was? Ein Unterschied, wenn du Fleisch
gegessen
hast?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, ich meine, mehr Energie oder...
Ja, und auch...
Aber das Fleischgenuss runterzieht, weil es eben tierisch ist, das kannst du nicht sagen.
Also es zieht mich runter, wenn mein Körper mir nicht die Signale gibt, Fleisch zu essen und ich trotzdem Fleisch esse, das mache ich auch nicht, aber dann spüre ich, dass es enorm schwer in mir arbeitet und nicht verdaut wird, aber ich esse wirklich nur Fleisch, wenn ich das Signal bekomme. Und im Sommer ist es recht selten, meistens im Winter, da esse ich mehr Fleisch. Also ich verfolge das natürlich auch mit den, wie Tiere gehalten werden. Und manchmal wünschte ich mir, ich würde kein Fleisch essen, aber ich will mich auch nicht dagegen wehren, so was mein Körper möchte, weißt du. Das wäre für mich nicht natürlich.
In deinem Satsang wird er nur ganz normal rumgesessen oder gibt es da auch sowas, dass es irgendwie sehr relaxed ist oder?
Ach, das ist immer anders so, wie wir uns gerade fühlen. Wir sitzen auch aufrecht, also ich liege nicht nur rum im Satsang, sondern wir sitzen oft auch aufrecht, in Stille auch manchmal über längere Zeiträume. Wenn dann wieder Gespräche entstehen, dann ist Raum für die Gespräche. Manchmal lege ich auch Leuten ganz intuitiv so die Hand auf, wenn ich den Impuls dafür habe. Das ist für mich gerade auch so ein Experiment und was im Satsang geschieht und wie ich Satsang gebe. Und ich denke, das Experiment wird noch eine ganze Weile anhalten, wahrscheinlich mein ganzes Leben. So, ich denke, Satsang entwickelt sich, verändert sich im Laufe des Lebens genauso, wie sich die Person, die Persönlichkeit verändert und entwickelt.
Ja, wäre schade, wenn es nicht lebendig wäre, ne? Und nicht Platz für Veränderungen da wäre.
Ja. Ich spüre, dass es jetzt Zeit ist, das Interview zu beenden.
Gut. Danke dir.
Danke dir auch, Devaseto.